Wobei,
Ich
wenn
würde
es Stadtentwicklung angeht, sind wir ja eigentlich hier schon die treibende Kraft, ne? Also wir haben zu wenig, also die große Herausforderung in den Kommunen ist auch, und das wird ja jetzt auch vom Städte- und Gemeindebund stark kritisiert, dass einfach die finanzielle Ausstattung desaströs ist, würde ich sagen. Und ich finde, das ist genau an der falschen Stelle, weil, also wenn ich auf Gestaltungsmöglichkeiten gucke, dann haben wir die ja hier vor Ort und hier erleben ja Menschen, wie wir Politik machen.
Das ist richtig. Aber das ist ja, ich sag mal, Kommunalfinanzen ist ein großes Thema, weil ja auch der Bund immer Aufgaben auf die Kommunen abwälzt, aber das Geld dafür nicht gibt. Und dann steht man ja ein bisschen und muss an allen Ecken sparen. Das hatte ich auch mit Alfred schon. Wir haben über die ganzen Kita und Schulen und die Finanzierung dazu gesprochen. Und was das für die Stadt Melle ja auch bedeutet, so rein vom Investment her.
Ja, sind wir jetzt schon mitten im Podcast
Ich
drin?
habe schon mal angemacht, dass wir
Okay,
rausnehmen. Wir müssen
ja.
gleich nochmal eine Anmod machen
Ja,
hinterher.
alles klar, nein, das ist doch super. Das finde ich schön. Wir haben uns ja auch viel zu sagen.
Ja.
Und das ist ja auch was, was ich so daran schätze, auch Kommunalpolitikerin zu sein, dass man ganz viel vor allen Dingen ja im Austausch mit Leuten ist und eigene Ideen erzählen kann. Aber was ich mindestens genauso spannend finde, ist immer zu hören, welche anderen Ideen es noch gibt und wie man die zusammenbringt. Und deswegen lernt man auch eigentlich jeden Tag dazu oder hat jeden Tag noch eine neue Perspektive.
Ich finde es auch spannend. Ich bin jetzt erst seit letztem Jahr hier dabei, bei den Grünen. Ich
Kommt
habe
mir
das,
viel länger vor,
weiß ich auch
natürlich.
nicht.
Das denkt man gar nicht.
Das ist richtig. Ich habe aber schon sehr viele verschiedene Menschen kennenlernen dürfen und auch sehr viele neue Dinge schon gelernt, muss man sagen, und ganz neue Perspektiven auch mitgekriegt. Da gehört das ja auch zu.
Ja.
Abgesehen davon, dass ich sehr, sehr viel über Kommunalpolitik gelernt habe, über Zuständigkeiten, was ein Ortsrat macht, ein Stadtrat macht, was ein Kreistag macht.
Ja.
Das ist ja alles nicht unbedingt so selbsterklärend.
Nee, total. Ja, soll ich mal erzählen, wer ich bin?
Ja, fang doch einfach mal an.
Ja, also, ich bin Malina Kruse-Wiegand. Ich bin in Melle geboren und aufgewachsen in den 80er und 90er Jahren und bin dann fürs Studium nach Bremen gegangen. Hatte auch das große Glück, in Frankreich ein bisschen studieren zu können, in der schönen Provence. Da ist immer auch noch ein Stück meines Herzens und Urlaubsreisen führen auch immer wieder dahin. Dann war ich für meinen ersten Job in Hamburg, habe mich da niedergelassen, verliebt in einen Melleraner. Und dann lag es irgendwie nahe, dass wir hier zurück nach Melle bzw. ins Osnabrücker Land gekommen sind. Und hier lebe ich jetzt wieder seit 2015 mit meinem Mann, meiner Tochter und meinem Sohn.
Ist ja spannend, dann in Hamburg jemand, Hamburg warst, ne?
Ja, genau.
Jemand aus Melle auch wieder zu treffen. Das ist
Ja.
schon ein ganz schöner Zufall.
Ja, es war nicht ganz so zufällig. Also wir kannten uns vorher halt
So.
tatsächlich auch schon. Deswegen, genau, gab es da auch immer eine Verbindung, aber es war schön und ist auch tatsächlich super schön, weil dann dadurch diese Entscheidung, hierher zu kommen, in diese schöne Stadt irgendwie und so einfach gemacht wurde. Und ich muss sagen, gerade auch mit der Großstadtperspektive, also ich habe auch gerne in großen Städten und ich auch gerne in der Großstadt Hamburg gelebt, weiß ich trotzdem noch mal mehr zu schätzen, was wir hier irgendwie in unserer schönen Mittelstadt mit der tollen Natur drumherum halt irgendwie haben. Und das war tatsächlich auch mit ein Grund, warum ich mich dann entschieden habe, auch kommunalpolitisch zu engagieren. Ja, weil ich das eine tolle Möglichkeit und auch ein tolles Privileg finde, hier unsere Heimat irgendwie gestalten zu können. Jetzt habe ich nur erzählt, in welchen Orten ich halt irgendwie war, gar nicht, was ich für eine Ausbildung gemacht habe. Also ich habe in Bremen Kultur- und Wirtschaftswissenschaften studiert, bin dann nach Hamburg gegangen und habe da in verschiedenen Unternehmen gearbeitet, unter anderem auch bei Tchibo, also dem großen Kaffeeröster, den kennen dann immer alle, und im Kommunikations- und Marketing- und Strategiebereich. Und als wir dann hierher zurückgekommen sind, habe ich bei einer Tochtergesellschaft von NOZ Medien angefangen zu arbeiten und bin jetzt seit gut 4 Jahren bei der Verwaltung beschäftigt. Und zwar bin ich Pressesprecherin in der Kreisverwaltung des Landkreises Osnabrück.
Ja, das ist ja schon einmal den ganzen Leben, das haben wir jetzt durchgemacht.
Ja, vielleicht ist das auch zu langweilig, also muss mich
Nein.
keiner mehr, muss ich jetzt irgendwie
Gehören
keiner
Leute.
merken. Also genau, ich kann auch, genau, kurz gefasst, ich besitze hier, ich bin Mutter, ich bin Mellerin, ich arbeite in der Kreisverwaltung und bin ehrenamtliche Kommunalpolitikerin und seit 5 Jahren im Rat der Stadt Melle.
Das ist ja auch wichtig, dass die Leute dich auch kennenlernen. Also die, die dich noch nicht kennen. Ne? Du bist ja auch stellvertretende Bürgermeisterin.
Ja, das stimmt. Das ist auch ein richtig tolles Ehrenamt.
Weil man viele Leute kennenlernt, viele Veranstaltungen besuchen darf oder warum?
Wir haben in Melle, wir sind zu dritt, also wir sind drei Ehrenamtliche, zwei Bürgermeisterinnen und ein ehrenamtlicher Bürgermeister. Und wir nehmen die Termine wahr, die repräsentativ sind, die unsere hauptamtliche aktuelle Bürgermeisterin Jutta Dettmann nicht wahrnehmen kann. Und dementsprechend sind das ganz, ganz vielfältige Veranstaltungen. Also von der Jahreshauptversammlung der Jäger bis hin zu der Eröffnung des Bifurkationstags oder des Geranienmarkts, Veranstaltungen mit unseren Rettungskräften, aber auch hundertste Geburtstage, andere Jubiläen. Also es ist ein ganz breites Feld und man lernt, wie du schon gesagt hast, total viele Leute kennen und man hat aber auch die Chance, mit ganz vielen Menschen ins Gespräch zu kommen und natürlich dann auch oft bei solchen Anlässen eine Perspektive auf ein Thema zu geben. Und zum Beispiel beim Bifurkationstag, das ist einfach ein fantastischer Ort in Melle, da ist was ein fantastischer Umweltbildungsstandort entstand. Und dann ist es einfach voll schön, wenn man da mal hingehen kann und sagen kann, boah, was habt ihr hier Tolles aufgebaut? Wie schön, dass wir in Gesmold so viele engagierte Menschen haben. Und das ist ja ein Privileg, was man dadurch hat, dass wenn man dann stellvertretende Bürgermeisterin ist, die Leute einem zuhören müssen und idealerweise vielleicht dann auch gerne zuhören, wenn man bei solchen Veranstaltungen ist.
Absolut. Jetzt eine Frage noch dazu, bevor wir dann mal eigentlich mit dem Thema anfangen.
Ja.
Was hat dich denn dazu bewegt, dich bei den ausgerechnet bei den Grünen zu engagieren?
Also, ich komme aus dem Engagement, so aus dem Bereich Kita und Schulen. Also, ist bei vielen so. Ich war irgendwie Elternvertreterin im Kindergarten, und habe gemerkt, ich möchte mich gerne größer engagieren. Also, natürlich ist mir wichtig, dass der Sandkastenspielbereich schöner wird, aber eigentlich habe ich gemerkt, ich habe Lust und Ideen dafür, mich dafür einzusetzen, wie wir uns generell beim Thema Kitas besser aufstellen. Und dann ist es auf kommunaler Ebene, würde ich sagen, ist die Partei tatsächlich nicht so wichtig und zentral. Also, weil ich erlebe hier viele Menschen in vielen unterschiedlichen Parteien, die ähnliche Ziele haben. Und dann guckt man aber, wem fühle ich mich irgendwie am nächsten und wo sind die größten Schnittmengen und auch wo sind irgendwie nette Leute, mit denen ich Bock habe, halt einfach dann ja auch richtig viel Zeit zu verbringen. Das muss man ja irgendwie auch sagen. Und diese größte Schnittmenge habe ich dann bei den Grünen erlebt. Und was tatsächlich für mich auch noch ein Punkt war, wir sprechen ja später auch über zukunftsfähige Stadtentwicklung oder nachhaltige Stadtentwicklung. Und das bedeutet ja, Städte so zu entwickeln oder die Welt so zu entwickeln, dass zukünftige Generationen hier auch gut leben können. Und da sind für mich einfach auch die Grünen die Partei, die da die meiste Weitsicht haben und die besten Ansätze, um tatsächlich unsere Welt nachhaltig zu gestalten. Und das alles zusammen hat dann neben der Parteimitgliedschaft, die schon ein bisschen länger war als das Engagement, dazu geführt, dass ich gesagt habe, hier habe ich auch jetzt Lust, viel von meiner sonst freien Lebenszeit einzusetzen mit diesen Menschen und diesen Themen.
Das ist mir auch aufgefallen, so Ehrenamt und wenn man sich engagiert, das nimmt doch sehr viel Zeit neben dem Beruf in Kauf, vor allem
Ja.
jetzt gerade zu Wahlkampfzeiten, das ist besonders schlimm. Ich hoffe ja mal, nächstes Jahr wird es ein bisschen ruhiger, obwohl das ja auch wieder Landtagswahl, dann geht es wieder, der Wahlkampf von vorne los.
Ja, möchte ich jetzt die Frage aber auch
Ja.
einmal zurückgeben. Warum hast du dich dann entschieden, für die Grünen dich zu engagieren?
Bei mir war das, die Entscheidung war ungefähr Ende 2024. Da gab es ja einmal diesen großen Rechtsruck, der ja durch die Medien auch gegangen ist, dieses ganze Migrationsthema. Und für mich war es so, dass das mich alles ein bisschen bedrückt hat, diese Gesamtsituation. Und dann habe ich für mich entschieden, dass ich irgendwo zumindest was machen möchte, um dann nicht hinterher sagen zu können, okay, jetzt alles vorbei.
Ja.
Vorbei, schade, habe ich nichts gemacht. Das war so meine Motivation, mich dann den Mitgliedsantrag bei den Grünen zu machen. Bin dann jetzt seit, ich glaube, seit Aufnahme Sommer letzten Jahres. Und dann, wenn man hier nur hingeht ins Café, dann lernt man erstmal die Leute kennen und dann geht es ja okay, zucki, sag ich mal,
Ja,
wenn man
jetzt
ein bisschen mitmacht.
organisierst einen
So.
Podcast und stehst irgendwie mit auf der Liste und
Genau.
kandidierst auch und so.
Genau, im
Das
Vorstand bin ich auch schon gelandet. Also, das kann schon schnell gehen, das ist das eine. Das andere, was ich noch gemacht habe, ich bin jetzt auch gewerkschaftlich aktiv geworden in dem Zusammenhang. Das heißt, bei uns in der Firma versuchen wir gerade eine aktiven Gruppe aufzubauen, um dann da eventuell auch mittelfristig irgendwann einen Tarifvertrag zu haben. Auch ein ganz
wichtiges
anstrengendes
Thema.
Thema, aber auch sehr schwieriges Thema. Und man hat ähnliche Probleme. Also ich glaube, das größte Problem ist, immer aus seiner eigenen Bubble rauszukommen und mit irgendwem außerhalb Kontakt aufzunehmen und den irgendwo von einer Idee zu überzeugen.
Ja.
Jetzt ist es hier so, wenn wir uns hier im Café treffen, sind sehr viele von den Grünen da und wir reden miteinander. Aber ich würde mir wünschen, dass noch mehr Bürger einfach vorbeikommen.
Ja. Das kann ich nachvollziehen, aber von dem auch, wie du das beschreibst, ist, verstehe ich schon auch, dass es nicht noch mehr sind, weil die Barriere ist schon groß. Und wenn man so klar sagt, das sind jetzt wir, dann diesen Schritt zu wagen, auch wenn ich vielleicht denke, oh ja, das ist vielleicht interessant, was die machen, oder das finde ich auch vielleicht richtig doof, aber dann diesen Schritt zu machen und durch die Tür zu gehen, ist, verstehe ich schon, warum es das manchen Menschen schwerfällt. Und deswegen finde ich es aber so gut und so wichtig, wie du eben auch sagst. Kommunalpolitik oder politisches Engagement vor Ort in der Kommune heißt halt nicht, dass man sich mit seinen Leuten unterhält, sondern das ist ja genau das andere. Das ist, dass man in Vereinen aktiv ist, dass man sich engagiert, zum Beispiel wie du jetzt dann an der Stelle für einen Tarifvertrag, wo du und deine Kollegen vielleicht unterschiedliche Meinungen haben bei bestimmten Themen, aber ihr habt ja das gleiche Ziel. Und auch so ist es wichtig, dass wir diese Austauschformate, finde ich, hier vor Ort anbieten. Aber genauso wichtig oder noch wichtiger ist ja, dass wir an ganz vielen anderen Orten sind, um mit Menschen zu sprechen und da ins Gespräch zu kommen.
Absolut. Deswegen hier der Aufruf an euch, jeden dritten Samstag hier im Café Grün, 10 bis 12 Uhr, Haferstraße 5 in Melle. Kommt gerne vorbei, trinkt einen Kaffee und sagt uns alles, was ihr uns gut findet oder auch doof findet. Ansonsten schreibt uns die E-Mail podcast@grünemelle.de.
Ah, das war jetzt sehr, ja,
Genau,
sehr gut,
das noch
sehr guter
nicht,
Punkt.
muss man immer sagen.
Ja.
Jetzt haben wir schon ganz Zeit angefangen zu reden, aber jetzt hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grüncast Melle.
Ja.
Heute wollen wir reden über Stadtentwicklung und zwar, wie ein Melle in der Zukunft aussehen könnte.
So ist
Ich nenne
es.
es jetzt mal Vision 2040. Wenn du dir vorstellst, so in 15 oder 25 Jahren, wenn du durch Melle gehst, wie würdest du dir das so vorstellen oder was wäre anders?
Also, erstmal muss ich einen Schritt zurückgehen, wenn das in Ordnung ist,
Klar.
zum Thema, was ist eigentlich eine zukunftsfähige oder eine nachhaltige Stadtentwicklung? Weil dann hilft uns das, glaube ich, wenn wir gleich im Gespräch die Themen ordnen wollen. Und zwar ist das so, dass eine nachhaltige Stadtentwicklung, eben eine Stadt so zu gestalten, dass wir jetzt gut da leben, aber eben auch zukünftige Generationen da gut leben können, das beruht auf drei großen Säulen. Und die eine große Säule ist, dass die Stadt sich natürlich so entwickeln muss, dass sie mit den Ressourcen, die da sind, gut umgeht und umwelt- und klimafreundlich gestaltet ist. Also ganz konkret, wir haben das Thema aktuell Wasserversorgung bei uns in der Stadt. Aktuell ist noch genug Trinkwasser da, auch wenn man schon merkt, an bestimmten Stellen die Teiche werden flacher. Wir müssen uns natürlich jetzt überlegen, wenn das Trinkwasser noch knapper wird, beziehungsweise diese Verbrauchsspitzen noch größer werden, weil wir längere Dürreperioden haben, wie muss unsere Infrastruktur, wie muss unsere Wasserversorgung aussehen, damit auch in 30, 40, 50 Jahren hier die Leute noch sagen können, ja komm, ich kann hier richtig schön kalt duschen an einem heißen Tag. Der zweite Aspekt ist, dass Stadt ist auch ein Sozialraum, also wo vom Menschen leben und lieben und sich weiterbilden. Und das heißt, eine zukunftsfähige Stadtentwicklung gestaltet so, dass es einen guten Wohnraum gibt, jetzt und in Zukunft, einen bezahlbaren Wohnraum jetzt und in Zukunft, dass es Orte gibt für Menschen, um sich zu begegnen, dass es Erholungsräume gibt, dass es gut erreichbare Kitas gibt, dass es gut erreichbare Schulen gibt und eben das Zusammenleben jetzt und in Zukunft auch gut ist. Ganz konkret zum Beispiel, wir haben jetzt, wenn wir jetzt Wohnungen bauen, dann müssen wir berücksichtigen, dass wir einen demografischen Wandel haben, sprich mehr alte Menschen einfach hier leben werden. Das heißt, natürlich müssen wir jetzt schon mit einbeziehen, welche Angebote machen wir auf der einen Seite, dass Häuser barrierefrei gestaltet werden können, aber auch, wie ist das Angebot überhaupt an barrierenfreien und gut zugänglichen Wohnungen und vielleicht auch kleineren Wohnungen. Und der dritte Aspekt, wenn man guckt, wie sollte eine zukunftsfähige Stadt aussehen, ist natürlich die Wirtschaftlichkeit. Also wir leben davon. Die Grundlage von allem ist hier, dass wir hier tolle Unternehmen und Unternehmerinnen haben, die Platz haben, sich zu entwickeln und eine Innenstadt mit Einzelhändlern und viele Handwerker und Handwerkerinnen, die wir hier vor Ort haben. Und dann müssen, das heißt, wir müssen unsere Stadt natürlich so gestalten, dass das auch in Zukunft so ist. Und zum Beispiel, wir erleben gerade einen industriellen Wandel. Heißt, wir müssen uns fragen, welche Wirtschaftszweige wird es auch in Zukunft geben und was brauchen die? Abgesehen davon, dass wir eine sehr intensive, zugängliche Wirtschaftsförderung brauchen, heißt das zum Beispiel auch, dass wir überlegen, wo sind vielleicht Innovationsstandorte? Wo haben kleinere Unternehmen die Möglichkeit, sich anzumieten? Welche Bereiche haben wir da? Und diese drei Sachen sind zu berücksichtigen, wenn ich überlege, wo Melle 20, da war ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet, eine Vision für 2040 zu haben, aber wo Melle dann stehen soll. Und diese drei Punkte müssen zusammengebracht werden. Und es gibt einen Klebstoff darunter oder etwas, was das alles zusammenhält. Und das ist die Art und Weise, wie das gestaltet wird. Und da ist, und das zeigt für mich auch, zeigen zum Beispiel auch jetzt aktuelle Wahlergebnisse, auf die ich jetzt, wenn wir da jetzt drauf eingehen, dann quatschen wir noch viel länger. Das muss demokratisch passieren. Und das heißt, es muss sichergestellt werden, dass neben der Kommunalpolitik auch wir Bürgerinnen und Bürger an der Stadtentwicklung und an dem, wie wir uns weiterentwickeln, beteiligen. Und mit wenn ich jetzt Bürgerinnen und Bürger meine, dann sage ich, meine ich natürlich auch Unternehmerinnen und Unternehmer, bei uns auch ganz wichtig, Landwirte und Landwirtinnen. Und das muss gut gemacht sein, damit wir hier vorankommen. Und ich glaube, das ist schon eine, wenn es darum geht, um die ganz wichtigen Maßnahmen, also eine gute Beteiligungsstruktur aufzusetzen, ist total wichtig. So, aber jetzt habe ich noch gar nicht auf die Frage
Das ist
geantwortet.
richtig. Du hast aber schon mal einmal, ich sag mal pauschal, alle Themen erwähnt, die irgendwo mit Stadtentwicklung zu tun haben.
Ja.
Das war ja Wohnen, es war ja Klimaanpassung ist ja auch ein Thema, was
Total.
auf uns zukommt. Da hat
Genau.
Benjamin die Folge drüber gemacht mit seiner Idee von Kälteschutzräumen.
Ja.
Wir haben über Senioren geredet, über Wohnbedürfnisse. Ist ja schon sehr viel. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich gehe mal kurz drauf ein, was du zuletzt gesagt hast. Wie können wir es denn schaffen, dass wir mehr von denen, die betroffen sind, mit in Entscheidungsprozesse integrieren? Also Jugendliche übers Jugendparlament, Seniorenbeirat, Behindertenbeirat, weil das sind ja alles auch betroffene Leute, über die oft hinweg entschieden wird.
Ja, das stimmt, wobei das natürlich, was du jetzt erwähnst, das sind ja auch schon erste Gremien, in denen die beteiligt werden. Also bei, also wenn wir einen kleinen Exkurs in Richtung Bürgerbeteiligung machen an dieser Stelle, dann ist eine gute Bürgerbeteiligung, sorgt dafür erstmal, dass Leute überhaupt in die Lage versetzt werden, sich gut beteiligen zu können. Das heißt, es braucht eine Transparenz und es braucht Informationen. Das heißt, es muss relativ, also jetzt zum Beispiel konkret, wir wollen den Marktplatz, wollen wir jetzt nicht umgestalten, haben wir gerade, aber wenn wir das noch, wenn jetzt das nochmal kommen wollte, umgestalten, dann müssen diese Informationen, über was wird entschieden, wie soll das aussehen, wann kann ich wie mitentscheiden, wo erfahren wir, das muss halt einfach und barrierefrei und gut zugänglich sein. Heißt, das muss es im Internet geben, aber mittlerweile ist es auch immer noch so, dass man halt sagt, es muss einen Ansprechpartner geben, den ich anrufen kann und der mir halt Sachen erklären kann, damit ich überhaupt in der Lage bin zu wissen, mich da halt irgendwie zu beteiligen. Dann das zweite Wichtige ist bei einer guten Bürgerbeteiligung, wenn ich jetzt nochmal bei diesem Marktplatzbeispiel bleibe, ist, dass das eine Inklusivität hat. Also es beteiligen sich tatsächlich ja oft immer, also bei den formal, es gibt ja eh formale Beteiligungsformen, beteiligen sich oft sehr ähnliche Leute, die sehr interessiert sind, die in einer bestimmten Alterskohorte, würde man jetzt sagen, angehören. Und wie du schon gesagt hast, zum Beispiel Jugendliche und Kinder sind fast immer total unterrepräsentiert. Frauen sind übrigens auch meistens unterrepräsentiert. Eine These ist dazu, dass die weniger Zeit haben, sich zu beteiligen. Da gibt es verschiedene Gründe und dann, deswegen muss man sich fragen, wenn man jetzt so eine Beteiligung macht, wo erreiche ich denn diese Leute? Und ich muss vielleicht sogar auch dahin gehen, wo die sind. Beim Grönenbergpark zum Beispiel ist es sehr gut gelaufen. Da waren Vertreterinnen und Vertreter der Stadt im Park und haben die Leute und die Kinder und die Erwachsenen befragt, die dann auf den Spielflächen waren, also waren vor Ort, die mussten sich gar nicht erst wegbewegen, sondern man konnte direkt vor Ort sagen, oh, was möchte ich dann halt irgendwie was anderes haben. Und also neben, dass Informationen transparent und frühzeitig gut zur Verfügung stehen sollen und dass es inklusiv sein muss, ist das Dritte, dass es halt irgendwie dialogorientiert ist. Also ich höre jetzt auch teilweise von Menschen, die hier politisch Verantwortung übernehmen wollen. Ja, und dann machen wir irgendwie so einen Ideenwettbewerb und dann können alle ihre Ideen einwerfen und dann wird sich schon darüber gekümmert. Und dann bin ich so, ist das nicht vielleicht ein bisschen großer Verwaltungsaufwand, wenn das gar nicht gesteuert wird? Das heißt, ich muss es so gestalten, dass sehr klar ist, wo bringe ich mich denn jetzt hier ein? Geht es da um die komplette Parkgestaltung oder ist jetzt die Fragestellung, soll die Schaukel rot, lila oder grün halt irgendwie werden? Also es muss sehr klar gemacht werden, damit diese Ideen, die dann eingebracht werden, auch konkret umgesetzt werden können und deswegen dialogorientiert, die Leute halt auch das Gefühl haben, ich werde überhaupt gehört. Weil ich kann, wenn ich sage, hier kommt mal mit euren Ideen, man weiß gar nicht, wozu man eingeladen ist. Da, ich bin eigentlich nur dazu eingeladen, welche Farbe die Schaukel haben soll. Und dann habe ich eine ganz tolle Idee vielleicht für ein barrierefreies Spielparadies, aber das wird überhaupt nicht aufgenommen. Dann ist Bürgerbeteiligung auch kontraproduktiv, weil dann mache ich eine Erwartungshaltung bei den Menschen auf, die ich gar nicht erfüllen kann. Und deswegen ist für mich eine gute Bürgerbeteiligung hat halt diese drei bis vier verschiedenen Aspekte. Also ne, frühzeitig, informativ, transparent, inklusiv und dialogorientiert und nimmt halt die Leute halt gut mit. Und ich sehe schon auch gute Ansätze bei uns in der Kommune, dass das umgesetzt wird, aber das ist halt noch nicht systematisch in vielen Prozessen drin. Und in den Prozessen in der Bauleitplanung, da wundere ich mich manchmal. Also in der Bauleitplanung ist es ja tatsächlich so, da gibt es ja rechtliche Vorgaben. Das heißt dann, das kennt man dann manchmal so im Amtsblatt, sind dann sofort,
Kurze
ja.
Zwischenfrage, was ist eine Bauleitplanung?
Ah, also ich habe ein Buch auch mitgebracht, weil ich
Das
nämlich.
lesen wir jetzt durch und machen eine Buchbesprechung.
Genau.
So.
Herzlich willkommen.
Frank, hast du noch Zeit?
Herzlich willkommen zur Lektion. Nein, das war der Plan. Also ich habe das nur einmal gesagt, um zu sagen, also Kommune und auch Stadtentwicklung, das basiert ja auf ganz, ganz vielen Plänen und ganz, ganz vielen Gesetzen. Und eins ist davon, ein wichtiger Teil davon ist halt die Bauleitplanung. Und da werden Pläne festgelegt und verabschiedet, die den Rahmen dafür geben, wo wie was gebaut werden darf. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier bei der Neuen Mitte Nord bin, also hinten beim B10, dann gibt es ja einen Plan, wo festgelegt wurde, wie laufen die Straßen, wie hoch dürfen die Häuser sein und so weiter. Und bevor so ein Plan verabschiedet wird, gibt es einen bestimmten Prozess im Rat. Und das heißt, in diesem Prozess ist vorgesehen, dass die Öffentlichkeit das heißt dann die Träger der öffentlichen Belange, das sind dann so Umweltbehörden, Umweltverbände und so weiter, beteiligt werden.
Und noch Zwischenfrage noch, ist das Ende davon der Bebauungsplan?
Ja, der
Also
verabschiedet.
die Bauleitplanung ist quasi der Weg, wie ich zum Bebauungsplan komme, wo dann drin steht, welche Häuser ich bauen darf, ob ich
Genau.
gewerbliche Nutzung habe, wie hoch die sind und so weiter.
Genau, das ist es. Und das endet damit, dass dann auch die öffentliche, also Teil davon, der Plan ist erst festgelegt, wenn das dann auch einmal veröffentlicht wurde und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Und wir haben relativ viele von diesen Verfahren, aber viele von diesen Verfahren werden sehr wenig öffentlich kommuniziert und auch sehr wenig gut erklärt. Das ist nicht nur bei uns so, das ist ein übergreifendes Phänomen. Und da, glaube ich, können wir gute Schritte machen, indem wir besser diese Prozesse erklären, um Menschen überhaupt in die Lage zu versetzen, deswegen frühzeitig und transparent, sich dann da vielleicht beteiligen zu können.
Also bekommt das ja meistens so mit, wenn irgendwie sehr strittige Dinge
So ist
passieren.
es. Windkraft hatten wir ja zum Beispiel
Windkraft
gerade.
das wäre jetzt nicht mein Beispiel gewesen. Windkraft oder auch Industriegebiete, die
Ja.
gebaut werden oder auch Straßenbau. Das ist ja immer dann, wenn Anwohner direkt betroffen sind und dann
Ja.
Bürgerinitiativen sind, dann sehr laut werden.
Ja.
Auch zu Recht, das sind ja auch Dinge, die besprochen werden müssen.
Ja.
Aber an vielen Stellen werden Bürger ja nicht von vornherein beteiligt und dann, wenn man Dinge vor die Füße geschmissen bekommt, sage ich mal so plakativ, richtet man sich mehr drüber auf.
So ist es. Und deswegen, also erstens, ich begrüße das total. Also ich finde, wer Lust hat, sich zu beteiligen und da auch noch Mitstreiter bekommt, ich würde sagen, in den allermeisten Fällen bringt uns das immer weiter. Also man kann natürlich sagen, oh, das hat das jetzt irgendwie verzögert und wir wollten doch und so weiter. Aber das ist ja die große Chance, wo ich sage, nein, da kann man halt irgendwie mitsprechen und mitentscheiden. Und auch da ist es aber so, wenn ich diesen Prozess gut steuere, also wenn ich zum Beispiel sehr transparent und offen von Anfang an informiere, dann kann das immer noch sein, dass Leute da was dagegen haben. Aber dann eskalieren viel seltener solche Konflikte. Und es gibt viele Studien auch dazu. Und der Verband Deutscher Ingenieure hat zum Beispiel jetzt gerade auch ein Papier, warum es wichtig ist, Menschen gerade jetzt, wo so viel Transformation parallel passiert ist, zu beteiligen. Weil generell werden dann diese Prozesse, wenn die von Anfang an gut gestaltet sind, oft kooperativer und auch günstiger, weil weniger Ressourcen verwendet werden müssen für noch ein Gutachten oder dann für womöglich noch irgendwelche Rechtsstreitigkeiten. Also Die Idee bei einer guten Stadtentwicklung ist ja immer, möglichst viel im Konsens beziehungsweise möglichst viel so zu organisieren, dass es nicht zum Rechtsstreit kommt.
Also ich fasse das mal kurz zusammen. Es ist alles einfacher, günstiger und schneller, wenn man alle Männer Bürger am Anfang in eine neue Entwicklung mit einbezieht. Statt dass, wenn man jetzt, sagen wir mal, aus dem Bund wird vorgegeben, Grönegau müssen jetzt drei Windräder hingestellt werden. Dann wird ja jeder sagen, ist doof. Wenn jetzt aber die Bürger, die da wohnen, sagen, wir finden das eine gute Idee, weil wir dadurch für die Gemeinde auch Einnahmen generieren, also quasi aus der anderen Richtung die Entscheidung trifft, dass es dann besser funktioniert.
Also erstens finde ich, hast du das super zusammengefasst. Was ich sagen würde, ist, alle Meller Bürger ist immer, das ist immer schwierig. Das ist natürlich dann, hängt vom Thema halt irgendwie ab. Aber es ist auf jeden Fall so, dass wenn eine gute Beteiligung stattfindet, mit auf einem tatsächlich offenen Ausgang, also wenn ich irgendwas durch, das ist ja auch der Vorwurf oft. Es wird vorgeworfen, die wollen halt irgendwie was durchdrücken. Das darf nicht sein, aber wenn eine gute, wirklich offene Beteiligung halt stattfindet, dann ist, würde ich sagen, das Ergebnis immer ein gutes, weil es auch die Stadt voranbringt und die Stadtgemeinschaft stärkt.
Sehr gut, jetzt haben wir schon sehr theoretisch gesprochen und sehr das Thema Beteiligung angesprochen, was, glaube ich, auch bei Stadtentwicklung sehr wichtig ist.
Ja.
Jetzt sind wir von uns dieser, das ist, wo ich eigentlich mit einsteigen wollte, von der Vision ein bisschen weggekommen, so ein kleines bisschen vielleicht.
Ja. Also. Jetzt, ich würde sagen, ich ganz persönlich würde sagen, wir müssen eigentlich unsere Stadtentwicklung komplett darauf ausrichten, dass wir hier kinder- und familienfreundlich sind. Und das als eine von den wichtigen Grundlagen nehmen, weil das automatisch diese Perspektive von Zukunftsfähigkeit mit einbezieht. Und das bedeutet, und es werden weniger Kinder und Familien und Jugendliche, also so entwickelt sich halt gerade unsere Gesellschaft. Aber unsere Zukunftsfähigkeit hängt ja davon ab, dass wir hier einfach viele Menschen bleiben und sind. Und das bedeutet für mich, dass wir eine sichere Mobilität hier vor Ort brauchen, sichere Fahrradwege, sichere Schulwege, sehr gute Schulen, sehr gute Kitas, gute Ausgangspunkte, um sich hier niederzulassen, sei es in der Wohnung, sei es im Eigenheim. Wir brauchen viele Grünflächen in der Stadt. Wir brauchen sehr gute Arbeitgeber vor Ort. Also das Thema Wirtschaft kann man da nie rauslassen. Also die Grundvoraussetzung dafür, dass Menschen hier gerne sich hier gerne niederlassen und hier gerne leben und arbeiten, ist ja, dass es Möglichkeiten hier eben entsprechend vor Ort gibt. Wir brauchen eine klimaresiliente, also eine Stadtentwicklung, die mit einbezieht, dass wir einfach viele mehr Extremwetterereignisse haben werden und darauf eingestellt sind. Wir brauchen viele tolle Naherholungsräume, also wir müssen unseren Wald stärken und wir brauchen aber auch schöne Spielorte. Und das Gute ist, wenn man so eine Stadtentwicklung, das finden nicht nur Kinder und Familien toll, sondern das finden alle toll. Also auch Seniorinnen und Senioren haben es gerne, dass man einen schönen Park hat, in dem man sein kann. Und es ist, die meisten freuen sich, wenn Kinder neben einem spielen und finden das nicht nervig. Es gibt ja manchmal so dieses, es fühlen sich dann irgendwie Leute gestört und so. Also das ist wirklich, tatsächlich kommt das eigentlich fast nicht vor. Und das waren jetzt der Wirtschafts- und der Klima- beziehungsweise städtebauliche Aspekt oder der verkehrstechnische Aspekt. Und das Dritte ist, dass ich glaube, dass auch dazu gehört, dass wir hier weiter ein tolles Angebot an sozialen und kulturellen Einrichtungen haben. Also wir brauchen hier weiterhin unsere Stadtfeste, wir brauchen solche Begegnungsmöglichkeiten wie den Markt, wir brauchen aber auch solche öffentlichen Orte, an denen man sein kann. Also ich freue mich zum Beispiel riesig im Grünbergpark, das ist für mich ein sehr gutes Beispiel für eine gute Entwicklung. Mir war total wichtig, dass es da auch Orte gibt, wo zum Beispiel Familien ihren Kindergeburtstag feiern können. Weil es hat halt nicht jeder irgendwie den Garten oder die Wohnung, wo ich irgendwie sagen kann, ich kann das meinem Kind ermöglichen, dass er hier 8 Freunde einlädt. Und man sieht das jetzt im Grönenbergpark, da sind diese tollen Bänke aufgestellt, da kann man sich's irgendwie so schön machen. Und sowas ist halt, so, solche Punkte sind halt einfach total wichtig. Und deswegen möchte ich in einem Melle 2040 leben, in dem unsere Wirtschaft weiterhin richtig stark ist und gute Entwicklungsmöglichkeiten hat, aber wo vor allen Dingen Familien sagen, hier möchten wir gerne bleiben oder hier kommen wir gerne hin, weil es im Umkreis von 50 Kilometern keine tollere Kommune gibt als Melle, in der wir wohnen und arbeiten und leben wollen.
Das ist ja auch, spielt ja sehr viele Dinge zusammen, die sich aber auch gegenseitig positiv beeinflussen.
Ja.
Also es ist ja so, wenn ich jetzt eine Firma irgendwo ansiedeln möchte, dann gibt es ja verschiedene Faktoren, warum ich das machen möchte. Das eine sind erstmal die Steuern, die ich abführen muss an die
Genau.
Kommune.
Ja.
Aber das andere ist ja auch, neben Infrastruktur, was ja auch immer ein Thema ist, ist ja auch, ich brauche auch Arbeitskräfte und ich brauche gut ausgebildete Arbeitskräfte. Dann sind wir beim Thema, dass man ja die Schulen gut ausstatten muss, dass die Schüler doch gerne lernen.
Ja.
Und dann brauchen ja die Mitarbeiter, die sind, brauchen ja auch Wohnraum, der idealerweise nicht super teuer ist, der gut gelegen ist. Also, wenn man Familien hat, wo die Kinder gut ausgebildet werden, wo Leute wohnen können, Wirtschaftsvorteil. Und dann ist das nächste ja auch, wie kommen die Leute zur Arbeit? Mobilität, nachhaltige Mobilität, auch ein Wirtschaftsfaktor.
Ja, da hast du komplett recht. Warum hast du dich denn für Melle entschieden?
Ich mich für Melle.
Ja.
Also ich bin in Detmold geboren, da sehr lange gelebt, bin dann irgendwann wegen der Arbeit, 2011 war es, glaube ich, nach Osnabrück gegangen und habe da meine Frau kennengelernt. Und dann sind wir zusammen nach Melle gezogen, nach Mellebur.
Und das heißt, ihr seid beide auch zugezogen, ne? Wie wir das hier in Melle sagen würden.
Ja, meine Frau ein bisschen länger her schon, ich aber ja.
Okay, ja.
Ich war 2021.
Und deswegen, wenn du dann jetzt auch in Detmold, das ist ja ungefähr vergleichbar, würde ich sagen, von der Größe gelebt hast, gibt es denn da was, was wir vielleicht noch von Detmold lernen könnten im Hinblick? Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, oh, da ist Melle eigentlich besser als Detmold, jetzt Perspektive stadtentwicklungsmäßig?
Das ist eine sehr gute Frage, da bin ich überhaupt nicht darauf vorbereitet.
Das hast du mir auch mir so
Ja,
gesagt. So ist ja dieser Podcast, dass man sich
genau.
eigentlich nicht darauf vorbereiten kann.
Also Detmold ist auch eine schöne Stadt. Die sind, glaube ich, was Tourismus betrifft, noch weiter. Wir sind auch ja direkt am Teutoburger Wald gelegen. Das heißt, man hat ausflugsmäßig, es ist ein bisschen bergiger als hier. Hier sind wir ja mehr, ich sag mal, wenn man so in die Landschaften guckt, sind auch viele Felder da.
Ja.
Das ist anders. Ich glaube, in der Richtung können wir uns noch hier weiterentwickeln. Innenstadt ist immer ein Thema, also ist in Detmold auch ein Thema, das ist eine größere Innenstadt. Da gibt es aber auch wieder Leerstände, es wechseln ständig Läden, also eine Verstetigung da ist ja auch wichtig. So Gastronomie ist da ein bisschen diverser, wenn man so wirklich essen gehen möchte.
Ja.
Das könnten wir hier, glaube ich, noch ein bisschen besser machen.
Ja.
Und ich bringe jetzt mal was anderes ein. Ich war jetzt vor kurzem in Düsseldorf und in Prag. Und was ich schön fänden würde, das ist so eine Kultur, da gibt es einfach draußen Stehtische und da gibt es Kneipen und da
Ja.
stehen einfach abends Leute rum, dass man dann jetzt so ein
Ja.
bisschen mehr Straßenleben auch hat, dass die
Ja.
Innenstadt so per se belebter wird.
Ja, das finde ich einen total guten Impuls und das passt ja auch zu dem, wenn man sich vorstellt, wenn wir jetzt dieses Bild haben von Melle 2040 und dann habe ich schon auch so einen Sommerabend hier auf dem Markt im Kopf und da gibt es dann unsere tolle Gastronomie, die da ist und ich freue mich über alle Gastronomen, die sich auch in der aktuellen wirtschaftlichen Situation entscheiden. Ich bin so mutig und mache hier auch wieder neue Sachen auf. Da haben wir ja zum Glück in Melle auch einige, die da entweder schon ganz lange da sind oder sich jetzt neu entschieden haben und dass wir aber auch zusätzlich dann Möglichkeiten haben, wo Leute vielleicht auch so sitzen können, die auch was konsumieren können, was sie mitgebracht haben, ne? Wo man einfach sagt, wir haben da die schönen schattigen Bäume unter dem Kirchhof, warum stehen da im Sommer nicht noch ein paar mehr Tische? Warum gibt es vielleicht nicht auch noch mal ein kleines Sommerkonzert auf dem Markt, analog zu den Rathaustreppenkonzerten? Vielleicht kann das auch mal in den Abendstunden stattfinden. Also finde ich direkt einen guten Impuls und ich war jetzt ja auch immer viel im Kulturausschuss und da Vorsitzende. Also das ist was, das kann man da auf jeden Fall noch mal einbringen. Das finde ich eine tolle Idee.
Was mir auch immer noch fehlt, das habe ich letztes Mal auch mit Kevin gesprochen, so ein Ort, wo so per se Jugendliche sich eher
Ja.
treffen. Also ich sag mal, Jugendliche treffen sich jetzt ja nicht im Restaurant, sitzen da einen halben Abend rum. Das ist ja auch durchaus ein Kostenfaktor, dass die eine Möglichkeit haben, sich auch zu treffen, ohne dass sie dann von älteren Generationen vertrieben werden, weil sie stören und
Ja.
das auch im Raum haben. Und per se, was ich immer charmant finde, wo ich früher, als ich jung war, viel rumgegangen habe, sind Kneipen. Das ist ja nicht mehr so. Das ist aber per se, ich glaube, in allen Städten nicht mehr. In
Ja.
kleineren Städten nicht mehr so ein Thema.
Vor allen Dingen in kleineren Städten. Und ich bin da jetzt im Moment ziemlich nah dran, weil meine Tochter ist 14. Das heißt, es geht jetzt gerade total los. Und da ist schon auch ganz gut in Melle, dass wir haben viele Vereine oder die Kirchen haben irgendwie auch viele Jugendgruppen. Also da gibt es gerade auch für diese Altersgruppe, ich sag mal 14 bis 18, wo die auch noch nicht jetzt den Schritt vielleicht in die Disco dann nach Osnabrück oder sowas halt irgendwie machen, sondern andere Sachen machen. Dafür, glaube ich, ist es deswegen auch wichtig, weiter diese Vereinsstrukturen und diese Strukturen halt irgendwie zu stärken. Und wie du aber eben auch sagst, Räume, wo man sein kann, wo man nicht zwangsläufig konsumieren muss. Und da glaube ich, und da kommen wir aber wieder zum Thema Bürgerbeteiligung. Ich hatte das jetzt gerade mit meiner Tochter. Ich hatte ihr vorgeschlagen, wie fändest du das denn, wenn es auf dem Weihnachtsmarkt so eine Ecke gäbe, wo auch irgendwie ein bisschen andere Musik käme? und dann ihr vielleicht auch was mitbringen könnt, was ihr getrunken habt. Und dann war sie so, oh Mama, aber das darfst du auf gar keinen Fall planen, weil du hast überhaupt keine Ahnung, was halt irgendwie cool ist. Und hat sie auch recht. So, ich weiß ja, ich bin Mitte 40, ne? Ich weiß nicht, was 14- bis 18-Jährige halt irgendwie, wie, also, oder ich denke vielleicht, ich habe eine Idee davon, aber deswegen da vielleicht auch explizit über die Beteiligung dann vom Jugendparlament oder auch noch über eine andere, wirkliche Ideen zu sammeln und dann am besten Sachen, wo man nicht sagen muss, oh, da muss jetzt irgendwie komplett neu was installiert werden und eine neue Struktur und eine neue Organisation aufgesetzt werden, sondern wo gibt es vielleicht bestehende Formate, wo man sagen kann, da gibt es jetzt eben auch den Bereich für Jugendliche. Ob es jetzt dann der Weihnachtsmarkt ist, also vielleicht überzeuge ich meine Tochter ja noch,
Ich finde
aber.
die Idee charmant. Ich glaube, an der Stelle müsste man eine Fläche bereitstellen auf dem Weihnachtsmarkt, die explizit dafür ist, und dann vielleicht, keine Ahnung, ein paar Tischchen stellen. Aber dann Jugendlichen das selber gestalten lassen, wie sie es möchten. Also so ganz. Also dann mit Beteiligung Jugendparlament, Landjugend gibt es ja auch und
Ja.
Vereine. Und sich dann quasi bis auf, wie sag mal, rechtliche Vorgaben und Unterstützung über die Ehrenamtsbeauftragte dann vielleicht ganz raushalten.
Ja, super. Finde ich ein total gut, also generell dieses zu sagen, und das finde ich es ja auch, wenn wir über Stadtentwicklung gesprochen haben und auch über Beteiligung. Es kann ja auch einfach nur sein, zu sagen, wir machen Räume auf und wir machen Möglichkeiten auf. Und was ich leider von vielen höre, die Ideen haben, oh, diese Bürokratie ist so schlimm und es ist so schwer geworden, Sachen auf die Beine zu stellen. Und das stimmt auch an bestimmten Stellen. Also ich weiß nicht, wie das bei euch früher war, aber wir haben zum Beispiel Abi-Partys sehr autark organisiert. Und hatten da die Möglichkeit, mit vielen Leuten auf Bauernhöfen irgendwie Feste zu feiern. Und es gibt natürlich gute Gründe, warum sich da auch Regeln verändert haben. Aber man muss es auch nicht zu, also oder man muss eben gucken, wo habe ich Spielräume, wo gibt es Möglichkeiten, wo ich irgendwie auch niedrigschwellig Leuten ermöglichen kann, coole Sachen irgendwie auf die Beine zu stellen. Und deswegen diese Idee zu sagen, oh, wir machen irgendwie diesen Raum auf und dann sagen wir Leuten hier und jetzt könnt ihr gestalten. Es gibt ja auch so Ideen für so Jugendcafés, wenn es freie Flächen gibt. Das, ja, cool, dass wir jetzt hier noch so ins Brainstorm kommen irgendwie.
Wo wir gerade beim Brainstorming sind, habe ich noch eine gute Idee. Es gibt ja im Moment auch ein bisschen Leerstände hier. Wäre es vielleicht eine Idee, solange der Leerstand besteht, von der Stadt sowas kurzfristig anzumieten, für ein halbes Jahr, sagen wir mal, und dann einfach ein paar Sofas reinstellen, als auch für Jugendliche?
Ich könnte mir das vorstellen. Wir haben ja eine tolle City Managerin, die sich darum kümmert. Solche Sachen. Ich weiß auf jeden Fall, dass es da auch schon so Ansätze und Ideen gibt. Und auch da würde ich dann denken, müsste man wahrscheinlich sehr frühzeitig jetzt dann Jugendliche oder von bestimmten Vereinen oder sowas beteiligen, damit das nicht uncool wird. Also ich habe.
Nein, also das zu ermöglichen, aber es dann selber gestalten lassen, das wäre ja der
Ja.
Trick davon.
Ja, finde ich auch eine gute Idee.
Wir haben es ja aufgenommen, brauchen wir uns keine Notizen machen.
Ja.
Jetzt nochmal kurz zurück zu unserer Vision, die wir ja mal so haben. Wenn ich mir das jetzt so bildlich vorstelle,
Ja.
dann haben wir so ein bisschen, sieht Meller wahrscheinlich noch ziemlich ähnlich aus. Vielleicht sind ein paar Gebäude neu gebaut oder gestrichen.
Ja, wobei sieht ziemlich ähnlich aus, da muss ich gleich auch noch was zu sagen. Ja. Aber weiter, ja. Also sieht meine
Ja,
ziemlich
mach
ähnlich aus.
ruhig.
Ja, also das ist, also was wir nicht haben in Melle, ist ein neues integriertes Stadtentwicklungskonzept und wir haben auch kein städtebauliches Konzept. Und das merkt man schon auch. Also ein integriertes Stadtentwicklungskonzept ist ja sowas, wo genau sowas festgelegt ist, wo ist das Ziel 2040 und unser aktuelles ISEC ist die Abkürzung, ist, glaube ich, von 2013, also ich glaube, es ist von 2013, es ist auf jeden Fall schon älter und länger nicht aufgelegt worden. Und das fehlt uns schon halt auch noch als so ein Rahmen, also das wäre ja dieses Rahmenprogramm, wie kommen wir dann dahin, wenn es so eine gemeinsam festgelegte Vision gibt. Und zumindest mein Wissensstand, ich kenne auch nicht alles tatsächlich, weil ich ja auch nur ehrenamtliche Kommunalpolitikerin bin. Ein städtebauliches Konzept, wo festgelegt wird, wie wollen wir auch, wie es aussieht und welche Standards haben wir auch an unsere Häuser. Und da ist es schon so, dass man sieht in Melle, dass das hier schon auch ein bisschen Kraut und Rüben an vielen Stellen halt irgendwie ist. Und das liegt daran, dass ich sag mal jetzt Architektur und Schönheit nicht immer aus verschiedenen Gründen auch, wir sind ja jetzt zum Beispiel auch keine Tourismusmetropole. Es gibt andere guten Fokus, der hier teilweise gesetzt wurde. Aber da wäre ich auch schon so, also wenn ich mir wünschte, was stehlen könnte für Melle 2040, dann darf es an bestimmten Ecken auch noch ein bisschen schöner sein und auch städtebaulich ein bisschen ambitionierter, würde ich sagen.
Architektonisch
Ja.
administrativ meinst du? Ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, das hat damit auch zu tun, ich kenne mich jetzt mit der städtebaulichen Entwicklung Melle die letzten 500 Jahre nicht so gut aus, wie es so historisch ist. Weißt du so ein bisschen, wie Melle so vor ein paar hundert Jahren wirtschaftlich da war? War das so ein bisschen. Also, ich sag mal so: Detmold war ja lange ein Fürstentum, Fürstentum Lippe, und der Fürst hat da gewohnt, deswegen gibt es ja auch das Schloss.
Ja.
Da war ja dann so ein bisschen Reichtum da, also teilweise bis auf Eisenbahn. Das Fun Fact am Rande. Damals hat nämlich der Fürst von uns zu Lippe, fand die Eisenbahn doof. Deswegen wurde damals im 18. Jahrhundert die Eisenbahn im Kreis um Lippe drumherum gebaut. Und deswegen gibt es im Moment auch nur quasi von dieser Kreisverbindung eine Querverbindung durch.
Ach, krass.
Und das heißt, wenn man von Detmold mit dem Zug fahren will, muss man immer irgendwo umsteigen. In
Ja.
Bielefeld oder Altenbekenmaß.
Ja, sowas ist immer spannend, ne? Wenn man so eine. Das wusste ich ja zum Beispiel bei Detmold auch nicht. Also man weiß natürlich mit dem Schloss und so und dass dann deswegen die Verbindung gab. Also ich bin auch da nicht historisch total sattelfest. Melle war kein Fürstentum. Was bei Melle das Besondere ist, ist natürlich, dass wir diese große Flächenstadt sind. Und Melle war ja auch bis, ich meine, irgendwie Ende der 70er Jahre waren wir ja auch ein eigener Kreis. Und dann sind wir jetzt im Rahmen der Gebietsreform zum Landkreis Osnabrück dazugeführt worden. Und das ist schon was, was man ja hier sehr merkt. Also wir haben sehr starke Dörfer mit auch eigenen wichtigen Ortskernen. Das heißt, was bei Melle stadtentwicklungsmäßig zu berücksichtigen ist, ist auch ja immer diese wichtigen Verbindungen zu den anderen kleinen Zentren, die wir auf dieser sehr großen Fläche verteilt halt eben entsprechend haben. Und das ist eben auch unter anderem historisch dadurch begründet, dass wir halt mal ein eigener Landkreis waren. Und wenn ich mir jetzt hier, also Melle Mitte, da wo wir beide ja jetzt gerade sitzen, angucke, den Stadtkern, dann ist, sieht man schon, dass Melle natürlich um die Kirchen herum entstanden ist. Und da aber ja nur noch ganz wenig von dem alten Kern halt irgendwie über ist. Und dann ist Melle Stück für Stück gewachsen. Ich finde, es gibt auch ja einige Entwicklungen, das nennt sich diese Donut-Entwicklung, also dass eigentlich dann plötzlich so eine Konzentration weg vom Kern raus in die Gewerbegebiete irgendwie entstanden ist. Das ist ja jetzt auch eine Entwicklung, wo man versucht, das irgendwie zurückzuholen, weil wir eigentlich die Frequenz in der Innen- und die Belebung in der Innenstadt halt haben wollen. Genau, aber tief in die einzelnen
Mein
Jahrhunderte.
Punkt war jetzt, es gibt ja Städte, die waren im späten Mittelalter, frühe Industrialisierung sehr wohlhabend. Das sieht man auch architektonisch dann
Ja, das
an
stimmt.
sehr
Ja.
historisch, ich sag mal, historisch wertvollen.